zu Hause sein, nach Hause kommen, ist natürlich schon ein ganz spezielles Thema. Heute geht es darum, zu Hause in der Gemeinde. Und in der Bibel lesen wir schon davon, dass wir in Gottes Familie aufgenommen worden sind, als wir uns für Jesus entschieden haben. Ich lese euch mal einen Vers vor aus Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Das heißt, wir sind in die Familie von Gott aufgenommen worden. Die Gemeinde Gottes ist unser Zuhause geworden. Und ich weiß, auch in der Verwandtschaft, da gibt es vielleicht komische Onkels und merkwürdige Tanten und vielleicht peinliche Neffen und so. Aber trotzdem, es ist die Familie Gottes, in die er uns reingeboren hat. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Wir gehören zur weltweiten Gemeinde Gottes. Als Renate und ich mit dem Wohnmobil in Schweden unterwegs waren, da sind wir, wie man das halt macht, wir sind jeden Sonntag in Gottesdienst gegangen, sind auch in Schweden in Gottesdienst gegangen. Wir können beide kein Schwedisch, aber wir dachten, komm, da gehen wir trotzdem und gucken mal, wie das so wird. Und das war ganz eigenartig. Als sie angefangen haben, Gott zu loben, haben wir irgendwie gewusst, die loben den gleichen Gott wie wir. Als die gebetet haben, haben wir irgendwie gemerkt, gewusst, klar, die beten zu dem gleichen Gott, wie wir auch sonst beten. Und irgendwie hat man sich auf eine spezielle Art zu Hause gefühlt. Und ich finde, das ist genial, dass wir an jedem Ort, wo wir auf der Welt sind, uns zu Hause fühlen können. Zu Hause natürlich auch dann, wenn wir sehen, wie andere Christen leiden, wenn wir jetzt in der letzten Zeit gehört haben von den koptischen Christen, die wirklich schlimmst umgebracht wurden, das ist dramatisch, dann leidet irgendwo der ganze Leib mit, dann ist das auch unsere Familie und dann schmerzt uns das auch und dann ärgert uns das auch, weil wir zu der gleichen Familie mit dazugehören. Ich möchte euch noch eine andere Stelle zeigen, da sprechen die Jünger zu Jesus, da heißt es, sie sprachen zu Jesus, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und der ist meine Schwester und der ist meine Mutter. Also wir sind Gottes, Jesu Verwandte, Jesu Geschwister. Und ich finde, das ist irgendwo ganz außerordentlich, ganz genial. Wir leben zwar irgendwo so in der Zwischenzeit noch in der Welt, aber schon mit Jesus zusammen. Das ist irgendwie so eine Art Schutzraum, so eine Zwischenzeit. Gott hätte das ja auch so machen können, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann zack, beamt er uns gerade in den Himmel und dann sind wir bei ihm. Aber das hat Jesus mit seinen Jüngern damals nicht gemacht, das macht er heute noch nicht. Das ist seine Absicht, dass wir hier in der Gemeinde zusammenleben. Und vielleicht spüren manche von euch auch Sehnsucht nach diesem Zuhause ganz bei Gott. Vielleicht wird man gern nach der Bekehrung kommen, der ganze Stress, zack, gerade zu ihm. Und man spürt vielleicht in sich so eine Sehnsucht nach Hause. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an den Film E.T., wenn ihr den kennt. Das ist so ein schöner Film, der auf herzige Art ganz deutlich gemacht hat, dieses Nachhause-Telefonieren. Das war so ein Außerirdischer, der ist auf der Welt irgendwie versehentlich gelandet und hat sich nach Hause gesehnt. Und das ist so schön dargestellt, wie der sich nach Hause sehnt. Das gilt natürlich jetzt auch nicht nur für die weltweite Gemeinde, sondern das gilt auch für die ganz lokale Gemeinde am Ort. Das gilt für die Krishona in Frauenfeld. Das ist die Idee von Jesus gewesen. Er hat schon früher Leute zu sich geschart und hat mit denen geredet, hat denen weitergeholfen, hat denen bestimmte Jobs gegeben. Er ist später dann zu Petrus gegangen und hat Petrus gesagt, hier, weide meine Schafe. Also hat ihn ganz bewusst als Gemeindeleiter damals in Jerusalem eingesetzt. Später dann Timotheus, der war der Gemeindeleiter in Ephesus. Dann sind noch viele andere verschiedene einzelne Gemeinden entstanden. Jesus hat immer wieder zu der Gruppe gesprochen, geht hin und macht zu Jüngern. Oder bleibt hier und wartet, bis der Heilige Geist kommt und so. Also die Idee der lokalen Gemeinde, das ist im Prinzip die Idee von Jesus. Und ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen provokant schon fast sagen, die Gemeinde, die Heimat, das ist schon fast so eine Art von der Vorstufe des Himmels. Ja, aber das ist jetzt ein wenig viel, gell? Also wir sind ja schon auf der Welt und es gibt ja schon noch Knörze und Schwierigkeiten und Reibungspunkte irgendwie so. Aber es stimmt natürlich wirklich, wir können zu ihm beten und er hört unser Gebet. Wir können in der Not zu ihm schreien und er hört unseren Schrei. Wir können Vergebung erfahren, wir können Befreiung erleben. Und es ist wirklich so, es ist schon ein Stück weit der Herrlichkeit Gottes können wir hier unten erleben, wie so der Vorhang von der Ewigkeit vielleicht ein Stück aufgegangen ist und der Strahl der Ewigkeit strahlt in unseren Alltag zu Hause. Das ist wirklich so und ich finde, das ist ein absolutes Vorrecht. Wenn ich an diese dramatischen Nachrichten denke, die ich die Woche da gehört habe, wie diese koptischen Christen geköpft wurden, welch ein Vorrecht ist es hier in der Schweiz, ohne Stress, ohne Theater, ohne Angst, irgendwie einfach uns zu treffen und hier mit 200 Leuten zusammen Gottesdienst zu feiern. Das ist wirklich ein außerordentliches Geschenk. Und die Spannung zwischen ich bin noch auf der Welt, aber ich bin auf der anderen Seite schon mit einem Fuß im Himmel, das ist schwierig irgendwo zu erklären. Ich dachte, ich versuche es mal mit Heimatfilmen. Und zwar in Deutschland gab es in den 50er, 60er Jahren Heimatfilme, die wirklich zuckersüß waren. Da war wirklich Harmonie und Lächeln. Und ihr müsst euch vorstellen, Deutschland lag damals in Schutt und Asche nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man hat sich irgendwo gesehnt nach diesem heilen Leben und nach diesem schönen Drumherum. Und man hat die Heimat wirklich also glorifiziert bis zum Triefen schon irgendwo vor lauter Übertreibung. Aber auf der anderen Seite ist es auch wahr, wenn wir uns die fantastische Bergwelt in der Schweiz anschauen, dann ist es wahr, es ist grandios, es ist wirklich grandios, die Berge, der Vierwaldstätter See und diese Macht und die Größe, die Alpen, die Aussicht von oben, die Weite, die man irgendwo dann sehen kann, auch dieses erhabene Gefühl irgendwo, die Abwechslung und so, also das ist ja nicht übertrieben, das ist so. Also man kann es übertreiben, aber man muss einfach auch wirklich sagen, es ist wunderbar, was Gott geschenkt hat. Ich möchte euch an der Stelle ein kleines Zitat bringen von Charles Spurgeon. Das ist ein Erweckungsprediger gewesen, der hat Folgendes gesagt. Eine vollkommene Kirche gibt es nicht. Im Übrigen, lieber Freund, wenn Sie jemals eine vollkommene Kirche fänden, würden Sie sich weigern, sie aufzunehmen. Denn sobald dieselbe sie aufgenommen hätte, hörte sie auf, vollkommen zu sein. Also, ein wenig hart vielleicht, aber trifft natürlich den Nagel auf den Kopf. Es stimmt, wir sind nicht vollkommen, aber trotzdem ist es ein wunderbares Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Ein amerikanischer Gemeindeleiter, Bill Hybels, der hat diesen Satz geprägt, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und das ist wirklich ein mutiges, klares Statement, aber ich finde, das ist absolut richtig. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und ich möchte euch jetzt an drei Punkten zeigen, warum das so ist. Klassische Predigt, ich studiere noch Theologie, drei Punkte hat die Predigt. Der erste Punkt ist der, wir sind nicht allein. Deshalb ist die Gemeinde wirklich eine Hoffnung für uns. Man findet in der Bibel so ein kleines Beispiel dafür. Da steht davon, da haben wir jetzt heute weniger die Beziehung dazu. Wenn man einen Pfeil nimmt, ich habe jetzt keinen Pfeil, ich war im Baumarkt und habe halt einen Stock so in der Größe ungefähr. Wenn man einen Pfeil hat und man nimmt den Pfeil, ist kein Problem. Den kannst du einfach, das kannst du einfach knicken. Wenn du 15 oder 20 Pfeile nimmst, eigentlich müsste man heute Morgen hier sagen, wir nehmen 200 Pfeile und packen die zusammen. Die kriegst du einfach nicht mehr gebrochen. Also zumindest ich nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Wenn wir 200 packen, dann kriegen wir es auch nicht. Also ich finde, das zeigt so diese Chance. Wir sind nicht allein, wir gehören zusammen. Ein anderes Beispiel ist Glut. Wer von euch einen Schwedenofen zu Hause hat, der weiß das vielleicht. Wenn man die Glut, wenn ihr etwas von der Glut auf die Seite nimmt, das wird sehr schnell kalt und geht aus. Wenn man die Glut zusammenpackt und alles schön in die Mitte, die Glut schürt und dann vielleicht das Türli noch ein wenig aufmacht und dann zieht es da richtig durch und das gibt eine brachiale Hitze, sodass man gerade einen richtig großen Scheit drauflegen kann und der brennt nachher. Ich finde, das ist auch ein schönes Bild dafür. Was für ein Segen ist es, wir sind nicht allein. Schauen wir in die Bibel, Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, alle Gläubigen, das war die erste Gemeinde damals, alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter allen, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott, sie waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also nicht alleine sein, das ist super. Das war erst der Anfang und danach entstand eine Gemeinde nach der anderen. Und sie durften wissen, keiner ist allein. Wenn ich in Not stecke, dann habe ich Geschwister um mich herum, die mittragen. Wenn ich krank bin, dann können Geschwister mithelfen. Wenn ich einen Todesfall habe, sind sie da und trösten. Wenn wir Freude haben, dann können wir miteinander feiern. Manch einer mag jetzt vielleicht sagen, okay, komm, das kann der Kaninchenzüchterverein auch. Und ja, der Sportverein, da bist du auch nicht allein, das geht auch. Aber das stimmt eben überhaupt nicht. Das können die nicht. Wenn du in Not bist, dann kann niemand für dich beten und erwarten, dass Gott ganz konkret in die Situation eingreift. Wenn du Stress mit jemandem hast und um Vergebung bittest, wir haben eine ganz andere Dimension von Vergebung erlebt, wo Jesus uns frei gemacht hat und wo wir anderen vergeben können. Wenn wir jemanden trösten, der einen Menschen verloren hat, dann wissen wir um die ewige Zukunft und können ganz anders trösten, als sonst jemand trösten kann. Wenn wir feiern miteinander, dann feiern wir als Befreite, als Erlöste, von Schuld befreit mit Jesus zusammen. Hey, wir können anders feiern als die anderen, weil dieses Heilwerden, dieses Befreitsein, das haben die nicht. Und das ist ein ganz markanter Unterschied zu irgendeinem anderen Verein, dass wir mit Jesus zusammen in der Gemeinde leben dürfen. Wir dürfen stolz und wir dürfen begeistert sein auf unsere Gemeinde. Wir dürfen stolz und begeistert sein auf die Krishona-Gemeinde Frauenfeld. Hey, die Krishona-Frauenfeld ist die größte Krishona-Gemeinde auf der ganzen Welt. Das ist so. Das ist die größte Gemeinde, die es gibt. Es gibt in Deutschland keine größere und es gibt auf der ganzen Welt keine größere. Also Krishona-Gemeinde. Da dürfen wir stolz drauf sein und sagen, hey, ich bin Teil davon. Ich gehöre mit dazu. Und wenn es um Stolz auf irgendetwas geht, da seid ihr als Schweizer mir ein absolutes Vorbild. Also wenn ich als Deutscher Schweizer über die Schweiz reden höre, dann finde ich das echt immer grandios, mit welchem Stolz, mit welchem Selbstverständnis man sagt, hey, das Matterhorn gehört uns und die Schweizer Fahne und alles. Und man immer stolz auf die Heimat. Und das hat ja auch einen berechtigten Grund. Das ist ein tolles Land und man darf stolz drauf sein. Und ich finde genauso, wie man stolz auf das Land sein darf und dass man hier wohnt und all die Vorzüge genießen kann, ich finde genauso stolz darf man auch auf die Gemeinde, in die man geht, sein und sagen, hier, ich bin stolz, ich gehöre zu Krishona in Frauenfeld. Der Bund Krishona, der feiert 125 Jahre Jubiläum jetzt gerade. Den Gemeindeverband, den gibt es schon 125 Jahre und in zwei Wochen, 175, sorry. Und in zwei Wochen wird dort Jubiläum gefeiert. Und wir sind Teil davon. Draußen findet ihr die Zeitschrift, Panorama heißt die, das ist die Krishona-Zeitschrift, und da findet ihr viele Geschichten, die in diesen 175 Jahren passiert sind, aufgeschrieben. Die könnt ihr euch mitnehmen, die sind, liegen auch auf der Infotheke noch aus, und ich finde es schön, wenn man als Krishona zurückgucken kann und sagen kann, guck, was hat Gott an Segen, an Wunderbarem einfach alles getan. Da darf man staunen drüber, da darf man dankbar sein drüber, und da darf man auch stolz drauf sein und darf das auch gerne feiern. Vielleicht jagt sie bei den Tönen aber jetzt langsam den Nucki raus und du denkst, also gut, jetzt ich ziehe vielleicht um und ich tue mich schwer mit der Gemeinde vielleicht, das ist zu laut oder zu leise oder zu wenig rockig, zu viel, wenig Englisch, zu viel sonst irgendetwas. Und mir ist das bewusst, es gibt so viele unterschiedliche Gemeinden und wenn du irgendwo anders hinziehst vielleicht, dann muss man sich halt wieder eine neue Heimat finden und du musst die Heimat finden, wo du sagst, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause. Und vielleicht ist das auch eine andere Gemeinde. Wichtig finde ich nur, dass man nicht auf einem Status irgendwo außen als Zuschauer bleibt, sondern dass man wirklich sagt, hey, ich gehöre dazu, ich bin Teil der weltweiten Gemeinde von Jesus und ich gehöre auch irgendwo am Ort, wo ich jetzt lebe, einfach mit dazu, egal welche Gemeinde es am Schluss dann tatsächlich ist. Das ist vielleicht wie bei einem Teenie, der in der Pubertät sich halt loslösen muss und sagen muss, jetzt ist mir zu doof daheim, ich muss mich selber finden. Das ist okay, das ist wichtig, das ist gut. Und dann ist einfach wichtig, was anderes Gutes, Passendes zu finden. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ich bin jetzt schon lange in der Krishona irgendwo am Rand, ich stehe in der Cafeteria draußen, keiner redet mit mir und ich tue mich echt schwer, da irgendwie Teil davon zu werden. Und ich denke, da sind zwei Dinge wichtig. Einmal ist natürlich wichtig, dass eine gewisse Offenheit herrscht, dass man aufeinander zugeht. Also zum Beispiel das, was jetzt vorher beispielhaft von der Claudia berichtet wurde, wo man Leute einladet und sie mitnimmt in die Gemeinde. Das gehört dazu, das ist klar. Aber es gehört auf der anderen Seite auch dazu, eine gewisse Eigenaktivität, wo man sich selber auf die Socken macht und sagt, ich will jetzt Teil davon werden. Ich gehe jetzt und ich gehe dann einen Schritt. Der Paul hat mir in der Vorbereitung gesagt, im Englischen heißt das Zuhause finden, to make a home. Also nicht einfach nur, es ist gemütlich und es ist warm und so, sondern man muss auch was tun dafür. To make a home, eine Heimat machen, eine Heimat schaffen. Und das, da musst du einen Pinsel in die Hand nehmen und du musst schön einrichten und alles machen, damit es schön gemütlich wird. Also du musst selber was tun, damit das auch zur Heimat wird. Und ich weiß, das kostet etwas, da muss man einfach ran, aber das ist genauso notwendig, um die Heimat zu finden. Vielleicht musst du einfach mal aktiv auf Leute zugehen. Wenn ihr im Foyer nachher steht mit dem Kaffee in der Hand, einfach mal zu jemandem hingehen und ein Gespräch anfangen. Oder beim Mittagessen unten vielleicht dich mal an einen anderen Tisch setzen und mal gucken, ob man mit den Leuten gut ins Gespräch kommt. Du brauchst auch immer Eigeninitiative. Ich finde zum Beispiel, deshalb habe ich vorher bei der Dunja wenn gebohrt, bei der Kleingruppe. Ich finde, Kleingruppe ist ein absoluter Segen. Wenn wir 200 Leute in der Gemeinde sind oder 250, dann ist es schwierig, jeden zu kennen. Ich tue mich total schwer, jeden zu kennen. Und ich, jede Woche, glaube ich, lerne ich neue Verwandtschaften, wer jetzt doch wieder mit wem verwandt ist. Und die Schwiegertochter und dann die Mutter ist sie. Sie heißt jetzt aber anders, weil sie jemanden geheiratet hat. Und das ist hochkomplex in der Gemeinde. Und Kleingruppen, finde ich, sind eine Hilfe, wenn du eben noch nicht irgendwo so mit dazugehörst. Geh in eine Kleingruppe, wer Teil von 5, 6, 7, 8 Leuten in der Kleingruppe. Und in einem kleinen Rahmen kann man miteinander reden, kann man sich langsam kennenlernen und wird man warm einfach miteinander. Und wenn du nachher draußen stehst im Foyer, dann bist du nicht mehr allein. Dann hast du schon mal mindestens 5, 6 Leute aus deiner Kleingruppe, auf die du zugehen kannst, mit denen du reden kannst. Ich finde, das ist eine ganz tolle Hilfe. Oder wer einfach Mitglied in der Gemeinde, wenn du am Rand stehst, sagst, okay, jetzt geh einen Schritt vorwärts, ich werde Mitglied. Im März wird der Paul eine Infoveranstaltung machen, wo es darum geht, was hängt mit Mitgliedschaft in der Gemeinde zusammen. Komm doch da, schau dir das an. Vielleicht ist das was für dich, wo du sagst, das ist jetzt mein nächster Schritt, der dran ist. Vielleicht ist es dran für dich, dich taufen zu lassen. Vielleicht nicht gerade bei dem Wetter jetzt noch im Winter, aber nachher im Sommer machen wir wieder, haben wir einen Termin. Und Taufe ist einfach auch wieder so ein Schritt der Konsequenz. Damals in der Gemeinde, die ich vorher zitiert habe, da war das so, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann ab ins Wasser. Das war einfach gerade direkt miteinander verbunden. Du bist gläubig geworden und als Zeichen, nicht Handheben, sondern als Zeichen gerade ins Wasser und gerade taufen. Und das war das Zeichen, ich gehöre dazu. Ich will Teil davon sein, ich tauche unter, Jesus hat meine Schuld abgewaschen, ich tauche rein wieder auf, habe Vergebung empfangen und dann geht es weiter. Vielleicht ist das für dich ein Schritt dran. Taufe ist nicht heiß notwendig, aber es ist ein konsequenter Schritt, einfach um weiter in die Verbindlichkeit auch mit Jesus zu treten. Oder arbeite einfach mit. Wenn du irgendwo mitschaffst, mit in einem Team am Ball bist, dann wette ich mit dir, dass du in die Gemeinde reinfinden wirst, dass du immer mehr Fuß fassen wirst. Graf von Zinzendorf, einer der großen Männer im Pietismus, 1700 bis 1760 hat er gelebt, hat von drei Bekehrungen gesprochen. Er lehrte, dass jeder Christ drei Bekehrungen brauche. Erstens, eine Bekehrung von der Welt zu Christus. Das ist quasi das, über das der Manu letztes Mal gepredigt hat. Teil werden von Jesus, also sich bekehren. Die zweite Bekehrung ist dann Bekehrung zur Gemeinde. Das ist im Prinzip das, über was wir heute reden. Und die dritte Bekehrung ist dann zurück in die Welt. Das ist jetzt heute nicht das Thema, aber das gehört natürlich als dritter Schritt genauso mit dazu. Also eine bewusste Entscheidung für die Gemeinde. Und ich finde, das hat ein spannendes Parallele zu dem Mission Statement von Krishona, also so von der Grundglaubensüberzeugung, die Krishona hat. In dem Kreis außenrum, da könnt ihr lesen, Jesus erleben, Menschen fördern, dem Nächsten dienen. Als Prediger in der Krishona muss das auswendig können. Das ist so das Mission Statement. Das muss wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Und ich finde, das hat eine ganz erstaunliche Parallele zu dem, was Zinzendorf sagt. Die erste Bekehrung ist zu Jesus hin, also Jesus erleben. Die zweite Bekehrung ist zur Gemeinde hin, also Menschen fördern. Und die dritte Bekehrung ist wieder in die Welt, und das ist genau hier dem Nächsten dienen. Da ist also Krishona und Zinzendorf, die sind da ja relativ nah miteinander dabei. Das war der erste Punkt. Jetzt der zweite Punkt. Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wir dürfen mithelfen, Gottes Reich zu bauen. Dazu hat Gott uns jeden von uns ausgerüstet mit ganz bestimmten Gaben. Epheser 4 steht folgendes: Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Und sehr ähnlich noch eine andere Stelle aus Petrus: Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Ich finde, es ist ein Vorrecht, Gott zu dienen, irgendwo mit am Ball zu sein und mitarbeiten zu dürfen. Ich finde, es ist eine Ehre, dass er mit mir, mit dir sein Reich baut und dich dazu gebrauchen will und jeden von uns da ganz speziell begabt hat. Und ich meine, du kannst selber entscheiden, wo willst du dich einsetzen. Und ich möchte dich ermutigen, schmeiß dein Potenzial, deine Begabung mit in die Waagschale und wucher richtig damit, mach da richtig was draus, damit du einfach mit dabei bist und mit den Leib Gottes einfach auferbaust. Und wenn du sagst, hey, ich kann nicht singen oder Musik machen wie die, ich kann nicht predigen und was soll ich schon machen, Gott hat dich 100% mit irgendeiner Gabe ausgerüstet. Die ist vielleicht anders. Vielleicht bist du so ein IT-Crack und checkst das hier mit Server und Internet und Back-Zeugs und allem und könntest uns da helfen. Und wir können uns auf was anderes konzentrieren und es geht hier reibungslos mit Highspeed vorwärts. Das ist eine tolle Begabung, finde ich, die man einsetzen kann. Oder vielleicht bist du Künstler. Also ich finde zum Beispiel dieses Kunstwerk da auf der Seite, das ist absolut grandios. Wenn jemand sowas gestalten kann, ich muss ehrlich sagen, wenn mal eine Predigt vielleicht etwas langweilig werden sollte, dann schweift manchmal mein Auge darüber. Und dann gucke ich auf dieses Kunstwerk und dann staune ich drüber, wie das jemand hinkriegt, Jesus darzustellen, wie er die Lücke ausfüllt, wie er Licht aus dem Dunkel bringt, wie er eine Brücke schlägt und was man da alles irgendwo sehen kann. Das ist eine Top-Begabung. Wenn das jemand einsetzen kann, um Gedanken Gottes deutlich zu machen und in Formen zu bringen, sodass wir es besser verstehen können, ist das eine fantastische Gabe. Dann setz deine künstlerische Begabung, wie auch immer sie ist, so ein. Vielleicht sind Leute unter euch, die zum Beispiel geschickt sind, wenn man Kranke besucht und irgendwo vielleicht Leute tröstet. Ich bin da jetzt nicht so der Held, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt Menschen, die haben da eine ganz spezielle Begabung. Die können eine Atmosphäre der Wärme, der Vertrautheit schaffen. Die finden genau die richtigen Worte, wenn es jemand nicht gut geht. Und die können super Trost zusprechen und so. Das finde ich ist eine geniale Gabe. Wenn du das hast, hey, setz die ein und hilf in dem Bereich mit. Wenn du vielleicht jemand bist, der sagt, hey Mann, das ganze Gequatsche, jetzt mal Ärmel hoch und jetzt mal schaffen wir mal. Dann schaff irgendwo mit, wo es ums Handwerk geht, wo man am Church Brunch miteinander da die ganzen Tische und Stühle aufbiegen muss und das Geschirr hochschleppen und sonst was. Es gibt Leute, die haben eine unglaubliche Ausdauer, die haben einen richtig breiten Rücken und denen macht es Spaß, einfach anpacken. Denen geht dieses ganze Gerede auf den Geist, die schaffen einfach lieber eher. Wenn du so über bist, dann setz dich in der Art ein und wucher mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht bist du, was weiß ich, keine Ahnung. Gott hat dich bestimmt ganz speziell ausgerüstet und setz dich da ein. Und ich finde es genial, du kannst mit deiner Mitarbeit, mit deiner Begabung was für die Ewigkeit bewirken. Das finde ich außerordentlich. Ich finde auch das Mitarbeiten und das Gaben einsetzen, das ist eine Möglichkeit, um Jesus auch ein Stück weit wieder Dankbarkeit zu zeigen für die Errettung und Erlösung, die er geschenkt hat. Ich meine, die ist so gigantisch, das kann ich nie als Mensch aufwiegen, aber es ist eine kleine Möglichkeit, um ihm auch Dankbarkeit zu zeigen. Und ich finde, es ist ein geniales Geheimnis, der Dienende, der ist oft selbst der Gesegnete. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon miterlebt habt, aber das finde ich ein ganz tolles Geheimnis. Der Dienende ist oft der selbst Gesegnete. Und ich möchte euch jetzt als nächstes ein Video zeigen von Bill Hybels, der über den Einsatz von Ehrenamtlichen spricht. Und in dem Beispiel erzählt er von einem dieser ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Der Mann, der drei Viertel dieses Campus gebaut hat, war 22 Jahre lang Vorsitzender des Bauausschusses und einer meiner engsten Freunde. Als ich mit ihm über den Vorsitz im Bauausschuss sprach, fragte ich ihn, hast du eine Aufgabe in der Gemeinde? Er antwortete, nein, ich kann nicht so predigen wie du, ich kann nicht so singen wie die Sänger, ich kann nicht im Kinder- oder Jugendbereich arbeiten. Ich fragte ihn, was kannst du richtig gut? Ich kann Sachen bauen, sagte er. Könntest du ein Gebäude für Gott bauen? Und er erwiderte, Bill, wenn ich etwas für Gott bauen könnte, wäre das das Tollste, was ich mir überhaupt nur vorstellen könnte. Damals trafen wir uns noch im Kino. Also sagte ich, eines Tages bauen wir ein Gemeindezentrum. Würdest du dann den Vorsitz im Bauausschuss übernehmen? Und er hat ein Gemeindezentrum im Wert von 200 Millionen Dollar gebaut, als Ehrenamtlicher. Er erkrankte dann an Blutkrebs und starb. Am Abend, bevor er starb, besuchte ich ihn noch zu Hause. Wir kannten uns gut und wussten, dass es zu Ende ging. Er hat mir einen sehr wertvollen silbernen Kompass gegeben, auf dessen Rückseite eingraviert war, Du hast mein Leben auf Kurs gebracht. Und er sagte, du hast mir erlaubt, Gebäude für Gott zu bauen. Das war das Tollste in meinem Leben überhaupt. Meine Firma lief gut, ich hatte eine wunderbare Familie. Aber als du mich so etwas für Gott bauen lassest, jetzt sterbe ich als glücklicher Mann. Jeder ehrenamtliche Mitarbeiter kann irgendetwas, das ihn oder sie genauso begeistern wird.
Das ist natürlich jetzt ein großes Beispiel, wenn wir das so hören, 200 Millionen gerade ein Haus bauen irgendwo. Aber das erleben wir ja auch im Kleinen. Ich habe in der vergangenen Woche mit 4 Jungs aus unserer Gemeinde gesprochen und die haben mir erzählt, wie sie im Kids-Treff und in der Jungschi und bei den Ameisli mitarbeiten. Ich kann euch sagen, mit strahlenden Augen haben die mir geschildert, wie sie ein Programm in der Gemeinde, also mit den Kids da durchgeführt haben und die Kinder haben reagiert und die Kinder haben verstanden, worum es geht und so. Und sie wissen, was man bei den Kindern pflanzen kann in ihre Herzen. Das ist so wertvoll und das ist so wichtig. Und ich habe gedacht, hey, wow, das ist, wenn die das mit so leuchtenden Augen erzählen, das ist so eine tolle Chance, dass sie mit am Ball sein können, dass sie mitarbeiten können, dass sie was bewegen können für Gott. Das ist absolut genial. Jetzt noch was Ernüchterndes. Wenn wir in der Gemeinde zusammenschaffen, dann werden auch Fehler passieren. Das ist ganz klar. Und da gibt es ein Rezept in 3 Schritten. Und ich denke, das ist auch wichtig. Der Teufel wird immer wieder versuchen, unser Knüppel zwischen die Beine zu werfen und uns an unseren Schwachstellen versuchen bringen, dass wir fallen. Auf Griechisch heißt das Diabolos, der Durcheinanderbringer. Das ist seine Taktik, Durcheinanderbringen. Und wenn wir fallen, wenn wir aneinander irgendwo auch Fehler machen, dann gibt es einfach diese 3 Schritte. Aufstehen, vergeben, weitergehen. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da nicht ins Ausschießen lassen, irgendwo liegen bleiben, die anderen stolpern vielleicht nur drüber, im Bild gesprochen, sondern dass wir aufstehen, dass wir vergeben und dass wir weitergehen. Und dass wir weiter die Gemeinde für Jesus bauen, das finde ich absolut wichtig. Der 3. Punkt wird nur kurz. Da geht es darum, wir tragen die Hoffnung weiter. Das gehört mit dazu, wenn wir über Gemeinde reden, ist heute nicht das Hauptthema, aber gehört auch mit dazu, wir tragen die Hoffnung weiter. Wenn die Gemeinde im Prinzip nur noch ein geschlossenes System ist, dann ist etwas nicht mehr gut. Also wenn ein Teich im Sommer keinen Wasserzufluss hat und keinen Wasserabfluss hat, dann wird der Teich in kürzester Zeit anfangen zu stinken. Und ich finde, das Bild passt auch gut auf die Gemeinde. Wir brauchen Zufluss und wir brauchen Abfluss. Es darf kein geschlossenes System sein. Gordon MacDonald, ein schon über 70 Jahre alter Gemeindebauer, der viele Bücher über das Thema geschrieben hat, der hat mal Folgendes gesagt. Du musst daran denken, dass jede Gemeinde, die sich nicht der jüngeren Generation zuwendet und den neuen Herausforderungen stellt, kirchenferne Menschen zu erreichen, einfach aufhören wird zu existieren. Das ist so. Es braucht einen Zufluss, es braucht einen Abfluss. Wir müssen in Bewegung bleiben. Veränderung gehört einfach mit dazu. Deshalb gibt es bei uns den Church Brunch, wo neue Leute eingeladen werden. Deshalb gibt es das Live-Seminar, dass neue Leute einen Schritt weiterkommen und einen Schritt weiter zu Jesus gehen können. Deshalb führt ihr Gespräche mit euren Verwandten, mit euren Bekannten. Deshalb beten wir für die, damit einfach das, was wir selber erlebt haben, weitergeht. Aber das ist schon ein Thema, Schwerpunkt von heute gewesen, deshalb das nur kurz an der Stelle. Mir ist wichtig, am Schluss, wenn du am Rand von der Gemeinde stehst, vielleicht nicht so wirklich dazugehörst, dann möchte ich dich heute Morgen echt ermutigen. Mach den Schritt, wirf deine Begabungen, dein Potenzial in die Waagschale, geh auf andere zu und werde einfach Teil von der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt und du kannst Teil davon sein. Mach die Gemeinde selber aktiv zu deinem Zuhause. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Ich danke dir, dass du den Schritt getan hast, dass wir Teile deiner Familie werden durften und dass wir jetzt deine Geschwister sein dürfen. Das ist wunderbar. Und Vater, ich bete darum, dass wir den Auftrag, den du deiner Gemeinde gegeben hast, auch erfüllen. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, stärken können, dass wir aber genauso auch mit dabei sind, uns zu öffnen, andere Menschen mit reinzunehmen, mitzuhelfen, dass andere, die um die Gemeinde drumherum sind, den Weg reinfinden und sich dort wohlfühlen dürfen, dich erkennen dürfen und für die Ewigkeit dann auch gerettet werden. Vater, das bitten wir in deinem Namen. Amen.